die Gebete, auch für ihre Geduld. Wir wollten ja in Offenbarung heute beginnen. Wir sind noch nicht ganz fertig. In Matthäus, Markus und Lukas, drei Evangelisten berichten uns von der Ölbergrede des Herrn Jesus. Johannes fehlt noch. Man fragt sich, wo steht denn eigentlich die Ölbergrede bei Johannes? Die steht nicht dort. Er hat nicht berichtet über das, was der Herr Jesus dort am Ölberg gesagt hat. Es waren ja schon drei Berichte da. Und das Johannesevangelium wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein, das geschrieben wurde. Aber der Herr hat ihm Bilder gezeigt. Der erhöhte Herr hat dem Johannes auf Patmos Bilder gezeigt und auch Akustisches dazugegeben. Und ich meine, wir haben hier die vierte Ölbergrede, aber in anderer Form. Wir werden das dann sehen. Wir werden jetzt so machen, dass wir einige Dinge hier noch kurz lesen. Dann werden wir in Offenbarung gehen und dann wieder zurück, manchmal zur Ölbergrede, weil wir werden hier einige Parallelen erkennen. Also, die Frage war, wann wird das sein und was ist das Zeichen? Der Herr Jesus hatte von der Tempelzerstörung gesprochen, in Matthäus am Anfang, Markus auch, Lukas. Und wenn wir gerade Markus lesen, wann wird das sein und was ist das Zeichen? Also eine Doppelfrage, eine Frage nach der Zeit und eine Frage nach den Zeichen. Wann das alles im Begriff ist, vollendet zu werden? Das alles, damit meinte er das, was der Herr Jesus gesagt hatte, nämlich dass Jerusalem, dass der Tempel zerstört wird, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Wir haben dann gemerkt, dass in Vers 15 der Gräuel der Verwüstung, Matthäus 24, Vers 15, Markus 13, Vers 14, der Gräuel der Verwüstung, dass das entspricht dem, was Lukas 21, Vers 20 berichtet. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerestruppen umringt seht, dann habt Kenntnis, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa in die Berge fliehen und die in ihrer Mitte daraus entweichen und die auf dem Lande, also die auf dem Feld sind, außerhalb, sollen nicht in sie hineingehen, nicht in die Stadt hineingehen, denn es ist jetzt höchste Zeit zu fliehen. Die Begründung ist in Vers 22 im Lukas-Evangelium, Kapitel 21, Vers 22. Ich lese hier die dritte Spalte, da sind wir gerade. Der rote Text, weil das Tage der Vergeltung sind oder Tage der Rache, damit erfüllt werde alles, was geschrieben ist. Wehe aber den Schwangenden und Stillenden in jenen Tagen, denn es wird große Not sein im Lande und Zorn in diesem Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen geführt werden zu den Völkern allen. Nun, wenn wir das bei Matthäus lesen, gehen wir wieder zurück. Oh. Matthäus 24, Vers 15 haben wir gelesen. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, Vers 16, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Der auf dem Dach ist, steige nicht hinab, etwas aus dem Haus zu holen, und der auf dem Feld ist, kehre nicht um, seine Oberkleider zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, aber betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Ja, das ist hier nicht mehr drauf, Entschuldigung. Noch am Sabbat. Also, es geht hier darum, dass der Herr sagt, wenn die Dinge dann eintreten, betet nicht, dass es Winter ist. Warum? Im Winter ist eine Flucht beschwerlich. In die Berge zu fliehen, das heißt recht weit. Man muss von Jerusalem runter ins Tal und dann durchs Jordantal hinüber auf die andere Seite in die Berge. Judäa, er sagt, in Judäa sollen sie ja verlassen, dann müssen sie also über den Jordan auf die andere Seite. Und wenn da im Sommer ist das kein Problem, da sind die Straßen trocken, beziehungsweise da sind die Täler trocken, aber im Winter führen diese Täler alle viel Wasser und es ist schmutzig, es ist sumpfig, es ist schwierig, eine Flucht im Winter. Außerdem, es regnet wahrscheinlich Und am Sabbat waren die Transportmöglichkeiten nicht gegeben. Der Sabbat war ja nach wie vor, auch im Jahre 66, als das dann geschah, haben ja die Juden streng den Sabbat gehalten. Und da ist es schwierig, irgendwie Reisemöglichkeiten für den Sabbat zu finden. Also von daher betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Und dann, denn es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, auch keinesfalls sein wird. Hier heißt es große Bedrängnis, bei Lukas heißt es große Not, das ist im Grunde dasselbe Wort. Bei Lukas heißt es noch, es wird im Lande, große Not im Lande und Zorn in diesem Volk. Also Zorn Gottes, ein Zorngericht Gottes wahrscheinlich ist hier gemeint. Also die große Bedrängnis, so wie sie nie gewesen ist bisher, also schlimmer noch als bei Antiochus. Er hat ja schon gesagt, wer Daniel liest, der bedenke das, der soll dran denken. Es wird sich etwas wiederholen wie damals, aber es wird schlimmer als damals. Jerusalem hat eine solche Bedrängnis, die da auf sie zukam, noch nie gesehen oder zukommen sollte. Also und auch nie nachher, denn Jerusalem wurde dann zerstört und nie später ist je eine solche schreckliche Drangsal über Jerusalem gekommen, wie zu jener Zeit und auch über Judäa nicht. Es geht ja um den Zusammenhang, wir dürfen nicht vergessen, es geht hier nicht um Stalingrad oder um irgendwelche Städte in der Welt, es geht um Jerusalem. Und von daher ist es ganz genauso geschehen, wie er gesagt hat. So eine große Bedrängnis wie damals ist nie mehr geschehen. Wenn man Josephus Flavius liest, der das berichtet hat, darüber geschrieben hat, dann wird man einverstanden sein. Was hier geschehen ist, war schrecklich. Diese 3 Jahre von 67 bis 70, vor allem die letzten 5 Monate, als die Stadt belagert wurde. Innerhalb der Stadt Kampf und gegenseitiges Abschlachten der Juden untereinander und draußen die Römer, die warteten, bis die Jerusalemer ausgehungert sind und schwach sind und schließlich dann die Stadt einzunehmen ist. Und wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, jene Tage über Jerusalem und über Judäa, ja, es geht um Jerusalem und es geht um Judäa, wenn jene Tage nicht kurz gemacht würden, würde kein Fleisch gerettet. Gott hat sie also kurz bemessen, diese Zeit. Ansonsten würde das niemand überleben. Von wem niemand? Na, von dem Land, um das es geht, natürlich. Von den Juden dort. Denn es kamen die Römer und haben wirklich ein furchtbares Gericht ausgeübt. Aber wegen der Erwählten wegen, werden jene Tage kurz gemacht. Gott hat wegen der Gläubigen, die Erwählten sind die Gläubigen, wegen den Gläubigen hat Gott diese Zeit kurz bemessen, ansonsten wäre gar niemand übrig geblieben. Die Römer hätten alles kurz und klein geschlagen. Und auch im Jordan, gegenüber des Jordan, auf der anderen Seite des Jordans, wäre man nicht mehr sicher gewesen. Und nirgends mehr. Es wäre ein radikales Morden gewesen, bis zum geht nicht mehr. Aber der Herr hat die Zeit abgekürzt. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Lichtschein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken versetzt werden. Nach Markus ähnlich, so, jedoch in jenen Tagen nach jener Bedrängnis wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Lichtschein nicht geben. Die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte in den Himmeln werden ins Wanken versetzt werden. Bei Lukas lesen wir ab Vers 24, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes. Das begann schon übrigens im Jahre 67, als Vespasian kam nach Galiläa und 100.000 Soldaten, jüdische Soldaten gegen 60.000 römische Soldaten angetreten sind und die Römer haben die Juden völlig vernichtend geschlagen im Galiläa und dann ging es so schrittweise weiter im 67er Jahr und im 68er Jahr. Dann im 68er Jahr starb der Kaiser Nero, der dem Vespasian den Auftrag gegeben hatte, gegen Jerusalem und gegen Israel Krieg zu führen. Und dann war das so, dass in dem ganzen Schlachten, durch die Schärfe des Schwertes, in dem ganzen Schlachten musste Vespasian stoppen, denn in Rom war das Jahr 68 war ein Jahr der Wirren. Es war so, dass man nicht mehr wusste, wie es weitergehen wird mit Rom, denn in Rom stritt man sich um die Nachfolge des Kaisers. Da waren einige Soldaten Kaiser, für ein paar Monate Kaiser, Galba, Otto und Vitellius heißen die drei. Und im Jahr 69 dann spitzte sich die Lage zu, der letzte wurde auch noch ermordet. Das heißt, nein, der letzte war gerade noch dran, aber dann haben die Soldaten des Vespasian, des Generalobersten, der den Krieg führte in Judäa, die haben den Vespasian zum Kaiser ausgerufen und haben ihm gebeten, er soll schleunigst nach Rom kommen und für Ordnung sorgen. Der hat dann einen Großteil des Heeres mit sich genommen und ist dann auf schnellstem Wege nach Rom im Jahr 69 und er kam dann dort im Sommer an und hat die Kaiserkrone in Empfang genommen, nachdem er noch Krieg geführt hat gegen Vitellius und der wurde dann getötet. Und so konnte also im Juni oder Juli 69 konnte der Vespasian die Regierung übernehmen in Rom. Aber wer soll denn jetzt Krieg führen gegen die Juden? Nun, der Sohn von Vespasian, der hieß Titus. Titus bekam den Posten des Feldherrn. Der hat den Posten des Vaters übernommen und dann hat Titus sich mal aufgemacht und sich neue Soldaten gesucht, denn es waren zu wenige. Und da hat Titus mit einem Heer mit Hilfstruppen aus dem Osten, aus der Euphrat-Gegend und aus verschiedenen Gegenden dort, auch sogar Parther waren dabei. Jedenfalls haben sie mit Hilfstruppen aus dem Ausland und mit den römischen Soldaten ein Heer von mehr als 80.000 zusammengetrommelt und dann hat Titus im Jahr 69 und 70, vor allem 70 dann, Krieg geführt, weitergeführt und er zog dann heran gegen Jerusalem im Jahr 70, als das Passafest war. Ihr könnt euch vorstellen, die Juden sind aus der ganzen Diaspora, aus der Zerstreuung, sind sie alle nach Israel geflohen, denn auch in der Zerstreuung hatte man gegen die Juden gekämpft. Also die Juden waren jetzt nicht mehr sicher. Früher gab es gute Beziehungen zum Kaiser, bis zum Jahr 65. Da hat der Kaiser seine Frau getötet, die eine Jüdin war, seine schwangere Frau getötet. Und ab dem Zeitpunkt, das war im Frühling 65, hat sich die Beziehung zwischen Juden und Kaiser total verschlechtert. Und dann kam es ja dann zum Krieg im Jahr 66. Also die Beziehungen waren alle schlecht und jetzt mussten also die Juden selber um ihr Leben fürchten in der Zerstreuung, in den vielen, vielen Ländern. Wir müssen wissen, dass die Juden waren gute Händler und die haben im ganzen Land, waren die verstreut, im ganzen Römischen Reich waren die zerstreut und hatten dort gute Posten, waren oft sehr reiche Leute und gerade durch den Handel reich geworden. Und diese Juden brachten ihren Zehnten jedes Jahr nach Jerusalem. Das heißt, eine große Stange Geld haben sie dort abgegeben und das Geld kam in den Tempelschatz. So wurde der Tempelschatz immer reicher und immer reicher. Man sagt, Jerusalem war reicher als Rom. Und jedenfalls ist es so, dass mehr als 3 Millionen Juden in Palästina versammelt waren aus der Diaspora, um zu kämpfen gegen die Römer. Sie dachten sich, in Palästina sind wir sicher. Und besonders sicher sind wir natürlich in der Hauptstadt, denn dort steht der Tempel und dort sind die Mauern und dort wird Gott uns beschützen. Und so kam es dazu, dass über 1 Million Menschen in Jerusalem selber war, als Titus den Belagerungsring schloss im Frühjahr 70 nach Christus. Und dort hat er dann 5 Monate die Israeliten eingeschlossen. Das war die Belagerung von März, von Passafest, bis zum August, September, als dann die Stadt fiel. Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, also das bezieht sich auf alle jene Kriege in Galiläa und Samaria und Judäa und gefangen weggeführt werden zu den Völkern allen. Und Jerusalem wird zertreten werden. Also was die Stadt betrifft, jetzt kommen noch einzelne Details zur Stadt. Was die Stadt betrifft, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden. Nach Offenbarung lesen wir, dass diese Zeiten der Heiden 42 Monate sind. Also 42 Monate lang haben die Zeiten der Heiden, haben die Heiden diese Stadt zertreten. Welche Heiden waren denn in der Stadt damals? Wenn man Josephus liest, wird es sehr klar, welche Heiden dort in der Stadt waren. In der Stadt gab es ja mehrere Fraktionen. Da gab es die Herodianer, das waren die Gemäßigten. Dann gab es die Zeloten, das waren die Eiferer. Und die haben sich gegeneinander zerfleischt. Die haben also innerhalb der Stadt Krieg geführt gegeneinander. Aber die Zeloten holten sich Hilfe von den Idumäern. Josephus schreibt darüber, dass in großer, großer Schar die Idumäer in die Stadt eingelassen wurden. Das waren Heiden. Und diese Heiden haben die heilige Stadt zertreten. Und sie haben mit den Zeloten gemeinsam ein Schreckensregime beherrscht, dort in der Stadt, 42 Monate lang. Haben die Stadt zertreten und dort, das heißt das, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sein werden, das heißt bis die Stadt fällt. Als dann die Römer kamen und alles kleingeschlagen haben. Und es werden Zeichen an Sonne und Mond, an Sternen sein und im Lande wird Angst der Heiden sein oder der Völker, je nachdem wie man das übersetzt. Und im Lande wird Angst der Heiden sein, in Ratlosigkeit bei Brausen des Gewoges, wobei den Menschen die Seele ausgeht vor Furcht und Erwartung dessen, was über das Weltreich kommt, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken geraten. Was hier beschrieben wird, da sind sich die Ausleger nicht einig. Einige meinen, ist jetzt hier ein Übergang zur Wiederkunft Jesu Christi oder ist hier immer noch die Rede von der Zerstörung Jerusalems? Da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Nun, wir werden, wenn wir ins Buch der Offenbarung kommen, wird einiges klarer werden. Ich selber bin mir selber noch nicht klar, aber das Buch der Offenbarung wird uns weiterhelfen. Wir müssen auch hier beten, dass wir Klarheit bekommen. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, möchte ich hier noch kurz diesen Überblick geben. Ich habe das vergessen, diesen Überblick, diesen geschichtlichen, damit wir wissen, woran wir sind, wenn wir Matthäus 24 lesen. Also es gab Christenverfolgungen in Palästina, durch die Juden vor allem, davon hatten wir ja gelesen. In den Jahren 54 bis 58 war der Nero Kaiser in Rom. Im Jahr 59 vergiftete er seine Mutter und im Jahr 65 tötete er seine Frau, seine jüdische Frau. Und damit haben sich alle, hatten die Juden dann keinen guten Stand mehr bei Nero. Es war dann auch jegliche Verbindung mit Nero vorbei. Und im 66 begann dann der Krieg. Aber vorher noch, bevor das alles geschah, im Juli 64 war der Brand Roms. Ich habe darüber schon geredet, deshalb lese ich das jetzt einfach schnell vor, damit wir hier noch die Zusammenfassung haben. Nach dem Brand Roms gab es also im August etwa, August 64, begann die schreckliche Christenverfolgung in Rom und in der Folge dann auf dem ganzen Erdkreis. Diese schreckliche Christenverfolgung, die also mehrere Jahre andauerte und im ganzen Erdkreis war. 64 bis 66 war ein gewisser Gessius Florus, römischer Statthalter in der Provinz Judäa, und er hatte zum Ziel, die Juden zur Rebellion gegen Rom zu reizen. Er wollte Krieg. Er wollte die Juden so reizen, dass sie gegen Rom, dass es zum Krieg gegen Rom kommt. Und er reizte auch die Juden untereinander zum Bürgerkrieg, und das ist ihm offensichtlich gelungen. Im Mai 66 war der Auslöser des Aufstandes in Jerusalem, des Zelotenaufstandes, die jüdischen Kämpfer, die Eiferer, haben einen Aufstand gemacht. Warum? Wegen der Steuerforderungen des römischen Statthalters Florus. Er plünderte, weil sie ihm die Steuern nicht so zahlten, plünderte er den Tempelschatz, das war eigentlich sein eigentliches Ziel, er wollte an das Geld ran, und er drückte dann mit 3 Kohorten nach Jerusalem und tötete 3000 Juden, davon habe ich gestern gesprochen. Die Christen flohen aus Jerusalem und Judäa in die Berge, wie der Herr Jesus gesagt hatte. Im Oktober 66 kam auf Befehl Neros der Legion der syrischen, kam die Legion des syrischen Legaten Cestius Gallius, 30.000 Mann, und belagerte Jerusalem. Aber leider hat er sich dann zurückgezogen und aus was nicht geschichtlich nicht erklärt, geklärt ist, warum. Jedenfalls haben dann die Zeloten die Stadt, sind den Römern nachgejagt und haben dann das römische Heer vernichtend geschlagen mit 6.000 Toten unter den Römern. Im Frühjahr 67 zog also Vespasian die Legionen zusammen und sammelte sich in Ptolemais mit 60.000 Mann. Inzwischen entstanden Bürgerkriege unter den Juden zwischen den Zeloten und den Herodianern in Galiläa. Im Herbst 67 war das Ende des Zelotenaufstands in Galiläa, der wurde von den Römern niedergeschlagen. Und der große Kampf der 100.000 Soldaten von Juden gegen den Kaiser Vespasian wurde auch von den Römern gewonnen. Also die Römer haben in Galiläa alles unterworfen und schlussendlich Judäa umzingelt. Jerusalem selber war gespalten von jüdischen Herodianern und jüdischen Zeloten. Im Jahr 68 unterwirft Vespasian die Regionen nördlich von Jerusalem. Im Sommer 68 ist er gerade dabei, Jerusalem zu belagern. Da beginnt er die Belagerung, dann bekommt er die Nachricht vom Tod Neros. Dann im 68 und 69 waren die Wirren in Rom, davon habe ich gerade vorher erzählt. Im Juli 68 ist Jerusalem also umzingelt, aber der Krieg macht keine Fortschritte mehr. Vespasians Soldaten drängen ihn, nach Rom zu eilen und sich zum Kaiser auszurufen. Er sendet einen Teil der Armee nach Rom und bereitet die Thronbesteigung vor. Am 9. Juli 69 gibt es in Rom einen Kampf zwischen Vespasian und seinen Soldaten gegen Vitellius, und Vespasian siegt. Vitellius wird enthauptet, der vorige Kurzkaiser. Vespasian wird Kaiser. Und im März 70 Titus zieht mit 80.000 Soldaten gegen Jerusalem. Also hier haben Sie alle Daten zusammen. Die Einnahme der Burg Antonia geschah dann im Juli, 22. Juli. Und bis zum 7. September wurde dann die Stadt erobert und der Tempel zerstört. 1,1 Millionen Tote, 100.000, also 97.000 Sklaven, und Jerusalem bleibt die nächsten 60 Jahre unbewohnbar. Und das ist jetzt mal dieses Ende. Titus kehrt als Sieger nach Rom zurück ein Jahr später und wird dann Kaiser im Jahre 79. Später werden noch die letzten Kämpfe in Masada ausgetragen bis 73. Und später, 60 Jahre später, gab es dann nochmals einen Judenaufstand, der wurde wieder niedergeschlagen. Da wurden die letzten Reste eines kleinen jüdischen Siedlungsgebietes auch noch zerschlagen und die Juden zerstreut in alle Winde. Das ist so diese Zusammenfassung der Geschichte. Ich habe das deshalb gesagt, weil wir jetzt zu dieser Frage noch kommen müssen: Was ist denn jetzt Zukunft und was ist denn jetzt Vergangenheit? Da streiten sich die Gelehrten, und wir können die Gelehrten also nicht fragen, wenn sie sich gegenseitig streiten. Wir müssen wieder in die Schrift schauen, und das ist aber eine schwierige Sache. Aber ich möchte doch, bevor ich das tue, möchte ich doch noch auf die Frage eingehen: Wie ist denn das mit der, wie ist denn das mit diesem Vers 34 in Matthäus 24? Und dann gehen wir ein bisschen Offenbarung und hin und her. Dann gehen wir zu Matthäus 24 und zur Offenbarung. Wir werden dann zweispurig fahren. Wir werden sehen, da hier sind einige Parallelen. Für mich war das alles sehr ernüchternd, als ich das studierte. Ich musste mehrmals meine Meinung ändern, und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich an was gewöhnt hat und jetzt liest man die Schrift und man kommt nicht weiter. Also seien Sie geduldig mit mir, ich bin selber noch nicht fertig. Aber eine Frage können wir dennoch klären. Matthäus 24, Vers 34, wir lesen: Dieses Geschlecht, sagt der Herr Jesus, wird nicht vergehen. Oder vielleicht lese ich doch schon ab Vers 22, damit wir den Zusammenhang haben. In Matthäus 24, Nein, Entschuldigung, 32. Matthäus 24, Vers 32. Dann verstehen Sie mich besser. Von dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. So merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht, dass es nahe ist vor den Türen. Der Herr Jesus, ich mache nochmal darauf aufmerksam, der Herr Jesus sprach von der Zerstörung des Tempels. Er sagte, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Die Jünger haben gefragt, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen, woran wir das erkennen können? Daraufhin hat Herr Jesus sehr viel über Zeichen geredet, aber nicht über die Frage, wann. Und jetzt kommt der Herr Jesus auf die Frage, wann zurück, wann wird das sein? Und er sagt dann in Vers 32, vom Feigenbaum lernt das Gleichnis. Wenn der Feigenbaum blüht, dann merkt ihr, dass der Sommer nahe ist. Manche sagen, ja, aber wieso sagt er gerade der Feigenbaum? Er hätte ja auch sagen können, der Apfelbaum. Nun, weil dort gerade der Feigenbaum am Blühen war. Er hat am gleichen Tag hat er einen Feigenbaum gerade verflucht, am Morgen. Das heißt, am Montag hat er verflucht und am Dienstag war der Feigenbaum verdorrt. Der Feigenbaum war ein anschauliches Beispiel für die Jünger hier. Also er spricht hier vom Feigenbaum. Übrigens bei Lukas steht von dem Feigenbaum und von allen Bäumen. Also der Herr Jesus hat das noch hinzugefügt, die anderen Bäume auch. Also der Feigenbaum ist hier nicht ein Symbol für Israel, sondern der Feigenbaum ist hier einfach ein Feigenbaum. Der Feigenbaum, an dem soll man was lernen. Wenn die Blätter weich werden und es hervortreiben, dann merkt man, der Sommer ist nahe. Vers 33 kommt die Lektion jetzt im Klartext. So merkt auch ihr, wenn ihr dieses alles geschehen seht. Was? Was sollten die Jünger sehen? Nun, er hat ja ganz lang geredet. Er hat ganz lang des Langen und Breiten erklärt, was alles geschehen wird. Dieses alles, also von allem dem, was er gesprochen hat, die ganze Reihe, was er gesprochen hat, wenn ihr dieses alles geschehen seht, merkt ihr, dass es nahe ist vor den Türen. Es, vielleicht, was meint er? Das Reich Gottes. Nach Lukas sagt er, dass das Reich Gottes vor den Türen ist. Es geht um die Ewigkeit, um das andere Reich, das der Herr gekommen ist, aufzurichten. Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen, bis dieses alles geschehen sein wird. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen auf keinen Fall. Der Herr Jesus betont die Zuverlässigkeit seiner Worte. Seine Worte werden bleiben. Und er betont den Zeitpunkt. Wahrlich, ich sage euch, auf keinen Fall wird dieses Geschlecht vergehen. Nun, welches Geschlecht meint denn der Herr Jesus? Welches Geschlecht wird denn nicht vergehen, bis das alles geschehen ist, was er jetzt alles den Jüngern erzählt hatte? Geschlecht, ich habe hier auf der Folie, wenn Sie möchten, können Sie da mitlesen. Das Geschlecht, das Wort heißt Genea, das Wort Genealogie kommt davon. Geschlecht, das sind die von einem Ahnherrn abstammenden, erstens, also die Sippe oder die Sippschaft oder Rasse. Zweitens, die Reihe der gleichzeitig Geborenen, die Generation oder die Zeitgenossen. Drittens, das Zeitalter, kann auch Genea heißen, das Menschenalter, das passt hier aber gar nicht. Und viertens auch sogar die Herkunft, aber das passt hier auch nicht. Also wir müssen wählen zwischen dem ersten und dem zweiten Text, zwischen ersten und zweiten Begriff, Geschlecht oder Generation. Nun, beides. Warum? Wir brauchen nur die Parallelstellen lesen. Hier zuerst eine Parallelstelle. In Matthäus 12, Vers 39, ich habe den Text gerade mitgenommen, da brauchen Sie es nicht nachschlagen, aber Sie können auch nachschlagen bei Ihnen in der Bibel. In Matthäus 12, Vers 39 sagt der Herr, dieses Geschlecht ist ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Er spricht hier zu den Juden seiner Zeit. Denn sie trachten, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht trachtet nach einem Zeichen und Zeichen wird ihm nicht gegeben werden. Vers 41, Männer von Nineveh werden im Gericht aufstehen mit diesem Geschlecht und werden es verurteilen. Die Königin des Südens wird im Gericht auftreten mit diesem Geschlecht und wird es verurteilen. Welches Geschlecht ist hier gemeint? Ein böses Geschlecht, ein ehebrecherisches Geschlecht. Jetzt sagt jemand, das sind die Juden. Moment, Moment. Woher denn? Wieso sollten denn die Juden böser sein als die anderen Menschen? Das hat der Herr Jesus nicht gesagt, dass die Juden böse sind als alle Menschen. Aber die Juden seiner Zeit, die den Herrn so verworfen haben, die so viel Wunder und Zeichen gesehen haben und doch nicht glaubten und schlussendlich den König selber verworfen haben, die hat er böses Geschlecht genannt. Also bitte nichts gegen die Juden, sondern gegen jene Juden seiner Zeit. Es geht um dieses jüdische Geschlecht der damaligen Zeit, die seine Zeitgenossen waren. Vers 43, wenn der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchwandert er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, ich werde zu meinem Haus zurückkehren, von dem ich ausging. Und wenn er kommt, findet er es leerstehend, gefegt und geschmückt vor. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister zu sich, die böser sind als er selbst, und sie fahren ein und wohnen dort. Und es wird das letzte jenes Menschen schlimmer als das erste. So wird es auch bei diesem bösen Geschlecht sein. Bei diesem bösen Geschlecht wird was sein? Der Herr kam nach Israel und hat die Dämonen ausgetrieben. Aber weil sie nicht den Messias angenommen haben, sondern den Messias gekreuzigt haben, werden die Dämonen zurückkommen und sie werden nicht alleine kommen, sie werden jeweils noch 7 weitere mitnehmen. Es wird viel schlimmer werden als vorher. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn sie dieses an dem dürren Holz tun, an dem grünen Holz tun, wie schlimm wird es am dürren werden? Wenn sie den Messias schon ablehnen, wie schrecklich wird es dann sein, wenn das Gericht Gottes über sie kommt? Es geht um dieses Geschlecht, das gesagt hat, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Bitte nicht über die Enkelkinder, haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, über uns und unsere Kinder. Es geht um das zeitgenössische Geschlecht jener Tage. Es geht um sie und um ihre Kinder, die damals noch klein waren. Es geht um jenes Geschlecht. Die andere Parallelstelle haben wir gerade im Zusammenhang Matthäus 23. Deswegen siehe, ich sende hin zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen. Und einige von ihnen werdet ihr in euren Synagogen geißeln und ihr werdet sie verfolgen, von Stadt zu Stadt, auf das über euch komme alles Gerechte auf der Erde vergossene Blut, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Heiligtum und dem Altar ermordetet. Wahrlich, ich sage euch, dieses alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten, wie oft habe ich wollen deine Kinder versammeln wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Der Herr Jesus spricht zu jener Generation, die der Herr versammeln wollte, wie eine Henne die Küken, und die den Herrn Jesus abgelehnt haben. Es geht um diese Generation. Alles dieses wird über dieses zeitgenössische, ehebrecherische, böse Judengeschlecht der damaligen Zeit kommen. Das heißt also, wir müssen klar und deutlich erkennen, das Wort Geschlecht in der Aussage, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, damit meint er, dass das böse, ehebrecherische Geschlecht jener Zeit, die gesagt haben, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und es kam. Es kam über sie und es kam über ihre Kinder, nicht über die Enkelkinder. Damit ist ein Zeitpunkt gesetzt. Damit ist geklärt, wann das sein wird. Aber nur das Geschlecht, nur die Generation weiß man, mehr nicht. So, jetzt haben wir eine gute Zeit, wo wir unser Lied singen können. Stehen wir dann auch dazu auf, dass wir hier einen kurzen Schnitt machen. Jetzt bitte ich Sie um Geduld. Wir werden jetzt hier einen Schnitt machen in Matthäus 24 und Parallelen. Auch wenn Sie sagen, ja, das ist jetzt überhaupt nicht befriedigend, aber wir müssen hier jetzt etwas zwischen Offenbarung und Matthäus 24 hin und her gehen. Denn das Buch der Offenbarung hat hier was zu sagen. zu dem ganzen Thema. Das Buch der Offenbarung ist eine Prophetie, eine Weissagung. Es ist geschrieben in Bildersprache, es sind viele Visionen da, die dem Johannes gezeigt wurden. Aber das Wichtigste von uns, was wir bedenken müssen, ist das Buch der Offenbarung ist ein Brief. Es sind nicht 7 Sendschreiben, sondern es ist ein Sendschreiben. Vielleicht hören Sie manchmal, Kapitel 2 und 3 sind 7 Sendschreiben, habe ich auch immer gesagt, bis ich feststellte, stimmt ja gar nicht. Das ist ein Sendschreiben. Und dieses Sendschreiben geht von Kapitel 1 bis Kapitel 22. Ein Sendschreiben mit einer Einleitung, die geht Kapitel 1 bis 3. Die Einleitung in diesem Brief richtet sich, da gibt es 7 Botschaften an 7 Gemeinden. Aber der Brief ist gerichtet an 7 Gemeinden. Es ist ein Brief, ein Schreiben, das man sendet, ein Sendschreiben. Und es ist wichtig, wenn man einen Brief in die Hand bekommt, dass man sich bewusst wird, an wem der Brief geschrieben ist. Vielleicht bekommen Sie den Brief an Philemon in die Hand. Und wenn Sie den Brief an Philemon lesen, dann lesen Sie zum Schluss, man soll dem Paulus eine Herberge bereiten, denn er wird bald kommen. Vielleicht denken Sie dann, oh du, wir müssen die Herberge bereiten für den Paulus. Und dann erinnern Sie sich, ach nein, das ist ja ein Brief, der ist ja gar nicht an uns geschrieben, der ist ja an den Philemon geschrieben. Dann sagt man ja klar, natürlich. Bei jedem Brief, den wir lesen, der nicht an uns gerichtet ist, muss man zuerst mal achten, wer sind denn eigentlich die Empfänger? Und das Buch der Offenbarung wird von vielen Menschen überblättert. Die lesen das nicht und das ist sehr, sehr schade. Ich weiß, dass sehr viel draus gemacht wurde aus dem Brief der Offenbarung und dass manche dann sagen, na, wenn so viele verschiedene Meinungen sind darüber, dann will ich das gar nicht lesen. Oder dann will ich da gar nichts drüber sagen. Lesen vielleicht schon, aber ich will keine Meinung haben. Nun, es geht aber jetzt nicht um Meinungen, denn auch nicht um meine Meinung, denn das ist überhaupt nicht wichtig. Was uns viel wichtiger ist, dass wir versuchen heranzugehen, wie macht man denn das mit diesen schwierigen Themen? Wie geht man denn an ein biblisches Buch heran? Auf was muss man achten? Also dieser Brief ist gerichtet an 7 Gemeinden, nämlich an Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Sie sehen hier 7 grüne Punkte. Dort war dieser, und der Briefträger konnte da von Patmos, das ist der rote Punkt ganz links, wenn Sie den sehen, konnte der Briefträger, wenn er ans Land angelangt ist, zuerst nach Ephesus, dann konnte er in den Norden, nach Smyrna und weiter nach Pergamus reisen und dann wieder runter nach Thyatira und Sardes und Philadelphia und Laodicea. So konnte er einen Halbkreis machen, oder fast einen Kreis, und überall konnte er diesen Brief dann vorlesen. Und die Geschwister haben ihn sicher abgeschrieben, denn das hat man damals getan. Also, uns muss klar sein, das ist ein Brief geschrieben an diese Gemeinden, aber jedes Mal in der Einleitung lesen wir, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Johannes wusste, dass dieser Brief nicht nur an die 7 Gemeinden ist, sondern auch an alle Gemeinden. Das heißt, er wusste, dass die Christen, das war damals so Sitte, wenn ein Apostel geschrieben hat, hat man die Briefe abgeschrieben. Er wusste, dass die Christen auch von Hierapolis und von Kolosse und von Milet und von Troas und noch weiter, dass die das verbreiten werden. Und er wusste schließlich, dass auch diese Briefe im ganzen Römischen Reich von den Christen gelesen werden, dieser Brief gelesen wird. Also, und wenn wir jetzt wenn wir diesen Brief betrachten, und vielleicht haben Sie ihn ein bisschen schon mal gelesen, dann werden Sie merken, dass hier, ich habe hier eine englische Folie, bitte lassen Sie sich nicht stören von den komischen Wörtern hier. Es geht mir mehr um diese Bilder. Ich habe hier 7 Siegel, 7 Posaunen und 7 Schalen, hier sind hier aufgezeichnet. Und das ist das, was man sich merkt, wenn man das Buch offenbar einen Brief liest. Nach der Einleitung kommt kommen da so Reihen, immer 7er Reihen. Also zuerst 7 Botschaften an die 7 Gemeinden in der Einleitung. Und dann kommt der Hauptteil ab Kapitel 4. Und da in dem Hauptteil ab Kapitel 4 kommen dann so 3 7er Reihen, die 7 Siegel, die 7 Posaunen und die 7 Schalen. Wobei interessant ist, dass wenn das 7. Siegel geöffnet wird, kommen die 7 Posaunenengel hervor. Und dann posaunen die. Und wenn die 7. Posaune geblasen wird, das heißt bei der 5. und 6. und 7. Posaune, wenn die geblasen wird, heißt es wehe, 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 sind 3 wehe. Bei der 5. Posaune, bei der 6. Posaune, bei der 7. Posaune. Und als die 7. Posaune geblasen wird, dann ist so irgendwie ein Abschluss, das in Kapitel 11. Das ist jetzt nicht wichtig, Sie brauchen das jetzt nicht nachschlagen. Ich will nur ein bisschen einen Überblick bringen. Jedenfalls, diese 7. Posaune bringt ein 3. Wehe und man fragt sie, wann kommt denn das Wehe? Denn in der 7. Posaune sieht man kein Wehe. Aber wenn man dann weiterliest, dann merkt man, oh, da kommen ganz viele Wehe. Und das ist dann in Kapitel 16, werden 7 Schalen ausgegossen hintereinander. Das ist so das Bild, das man hier bekommt. Das ist für uns jetzt nicht von großer Bedeutung. Wir wollen nur uns klar machen, dass es immer wieder um Stimmen, Donner, Blitze und Erdbeben geht. Jedes Mal nach so einer Reihe gibt es so Sturmzeichen. Nach dem 7. Siegel lesen wir in Kapitel 8, Vers 5, und es waren Stimmen und Donner und Blitze und ein Beben. Und nach der 7. Posaune lesen wir in 19, 11, und es waren Blitze und Stimmen und Donner und Beben und ein großer Hagel. Und nach der 7. Schale in Kapitel 16, Vers 18 lesen wir, es waren Stimmen und Donner und Blitze und ein ganz großes Beben und sehr, sehr große Hagelbrocken, so groß wie Zentner schwer. Also etwa 25 Kilo schwer. Schwere Hagelbrocken. Talent schwer. Und in der Einleitung zu diesem Stimmen, Donner, Blitze, da kommt eine Thronvision und da werden schon in der Einleitung wird schon gesagt, dass vom Thron aus gehen die Blitze und die Donner und die Stimmen. Das heißt, es wird uns hier gesagt, dass vom Thron Gottes aus diese Gerichte kommen. Nun, das ist für uns jetzt nicht, was für uns wichtig ist, ist, wann wurde, was ist denn das Thema? Da geht es immer um Gericht, Gericht, Gericht und dann kommt der Herr Jesus. Dann wird vom Kommen des Herrn Jesus gesprochen, aber das Kommen des Herrn Jesus wird mehrmals angesprochen. Schon in Kapitel 1, Vers 7 heißt es, siehe, er kommt mit den Wolken. Und dann geht es weiter in den Schreiben, in den Botschaften, in den 7 Botschaften dort, in Kapitel 2 und 3 ist mehrmals die Rede von dem Kommen des Herrn Jesus. Und dann auch später und vor allem dann in Kapitel 19 ist eine ganz, ganz klare, längere Beschreibung des Kommens des Herrn Jesus. Und man fragt sich, was soll das überhaupt, dieses Buch der Offenbarung? Ich kenne mich gar nicht aus, es ist alles so fremd, es ist alles so, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Nun, es gibt einen Schlüssel. Und der Schlüssel, der ist, wie das so oft ist, der steckt an der Tür. Und wenn es ein Haus ist mit 2 Türen, mit einer Vordertür und einer Hintertür, dann ist es oft so, dass ein Schlüssel an der Vordertür steckt und einer an der Hintertür. Und hier haben wir ein Buch, einen Brief, da haben wir einen Schlüssel an der Vordertür und einen Schlüssel an der Hintertür. Und das kann uns wirklich helfen, Geschwister. Und mir hat das viel geholfen. Lesen wir den Schlüssel. Offenbarung 1, Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, seinen leibeigenen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. was in Kürze geschehen muss. Wenn Sie die Übersetzung von Herbert Janssen haben, da steht dann, was mit Schnelligkeit geschehen muss. Vielleicht haben Sie eine andere Übersetzung, da steht, was in Bälde geschehen muss. Ist alles richtig. Das Wort in Schnelligkeit heißt in zeitlicher Schnelligkeit, also es wird schnell sein, bis es da ist. In Kürze heißt in zeitlicher Kürze oder in Bälde heißt also sehr bald geschehen muss. Das heißt, was der Herr Jesus hier dem Johannes gegeben hat, war eine Botschaft, die er seinen Geschwistern weitergeben soll. Und sie ist deshalb so wichtig, weil das, was da geschrieben ist, wird in Kürze geschehen. Und er zeigte sie an und hatte sie gesandt durch seinen Boten, seinem leibeigenen Knecht Johannes, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugte. Ein Seliger ist der, der liest, und Selige sind die, die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Denn die Zeit ist nahe. Das, was hier geschrieben ist, ist an Christen geschrieben, die im ersten Jahrhundert lebten, und es ist etwas, was ganz nahe bevorsteht. Also es ist eine Botschaft für jene Christen, die von höchster Dringlichkeit ist. Jetzt schauen wir uns den Schlüssel an der Hintertür an, Offenbarung 22, Vers 6. Und er sagte zu mir, diese Worte sind zuverlässig und wahrhaftig, treu und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, sandte seinen Engel, seinen himmlischen Boten, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Es muss in zeitlicher Schnelligkeit geschehen. Noch einmal, in Kürze oder vielleicht steht bei Ihnen in Bälde geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Ein Seliger ist der, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Dann in Vers 10. Und er sagt zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, weil die Zeit nahe ist. Entschuldigung, ich suche hier gerade eine Folie, dann kann ich Ihnen das besser noch zeigen. Hier haben wir die Folie, ich habe gewusst, ich habe eine Folie darüber. Also, Sie können also auch auf der Folie mitlesen. In Kapitel 22, Vers 6, das ist die Mitte dieser Folie. Diese Worte sind treu und wahrhaftig und so weiter. Der Herr hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Versiegle nicht die Worte der Weissagung, Vers 10, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Also Johannes sollte das, was er gehört hat, das soll er nicht aufheben, versiegeln heißt verschließen, das soll er nicht in einen Kasten verschließen und sagen, das ist Gottes Wort, das bewahren wir jetzt 2000 Jahre auf und das lassen wir niemand lesen, denn in 2000 Jahren kommen sicher Leute, die das verstehen werden und die sollen es dann lesen. Nein, sagt er, nein. Er soll das, was hier gesagt wurde, soll er möglichst verbreiten, er soll es nicht verschließen. Warum denn nicht? Weil die Zeit nahe ist. Es war von höchster Dringlichkeit für die Leser, dass sie das lesen und das hören, was hier geschrieben steht. Im Danielbuch, vielleicht erinnern Sie sich, in Daniel Kapitel 8, Vers 26, da hatten wir gelesen, du aber verschließe das Gesicht, versiegle das Gesicht, denn es geht auf viele Tage. Auch in Daniel 12, Vers 4, du verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Und das haben wir gewusst, dass Zeit des Endes in Daniel haben wir mittlerweile schon angeschaut, das ist die Zeit des Antiochus. Das waren mindestens, mindestens 360 Jahre bis dorthin. 360 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und er soll das, was geschrieben ist, soll er gut aufbewahren, weil dann, wenn die Zeit reif ist, dann wird die Botschaft für jene Makkabäer, die das dann lesen werden, von größter Bedeutung sein. Und das war es ja auch dann. Das Buch Daniel war von großer Bedeutung für die Makkabäer, die dann den Widerstand geleistet haben gegen den Antiochus. Aber der sollte das Buch verschließen, weil die Zeit ist ferne. Also 360 Jahre, das ist wirklich ferne. Aber Johannes nicht. Johannes soll das Buch, den Brief, den er diesen Gemeinden geschrieben hat, schreiben soll und verschicken. Das soll er nicht verschließen, nicht versiegeln, denn die Zeit ist nahe. Das heißt, das, was hier geschrieben ist, oder wenigstens ein großer Teil von dem, was hier geschrieben ist, ja, in dem Buch der Offenbarung, geschieht in nächster Nähe, in zeitlicher Nähe. Also müssen wir erwarten, dass die Botschaft dieses Buches die Christen betrifft, die das gelesen haben. Und warum sagt er, selig ist der, der liest, und selig sind die, die zuhören? Warum sagt er das? Da steht eine, versetzen wir uns in die Lage der Christen in Ephesus. Nehmen wir an, wir wären jetzt alle die Christen von Ephesus. Und da steht jetzt der Bruder von Ephesus, der den Brief bekommen hat von dem Johannes, und er liest ihn vor. Und dann steht er vor der Versammlung und sagt, selig ist der, der liest. Oh, dann denkt er, das bin ja ich. Selig ist der, der liest, und die da hören, denkt er, das seid ja ihr. Selig sind die, ist der, der liest, und die hören die Worte der Weissagung in diesem Buch. Aber es steht nicht nur so, ich habe was ausgelassen. Die da hören und bewahren, was darin geschrieben ist. Bewahren heißt tun. Es geht um etwas, das die Christen jener Zeit tun sollten und bewahren sollten. Im Herzen bewahren, aber auch im Leben bewahren. Das heißt, hier werden die Christen ja aufgefordert, eine Reihe von Dingen zu tun in diesem Brief. Und glückselig sind die, die das tun. Warum? Weil die Zeit nahe ist. Das steht ja da. Denn die Zeit ist nahe. Also deshalb ist derjenige glückselig, der das beherzigt und tut, weil die Zeit unmittelbar vor der Tür steht. Das ist der Schlüssel zum Buch, Geschwister. Wenn wir das haben, dann werden wir den Brief ganz anders lesen. Und wir werden dann unsere Parallelen ziehen für unsere Zeit. Oh ja, wir werden so viel lesen, so viel lernen. Genauso wie beim Römerbrief. Wir lesen den Römerbrief, wir wissen, er ist an die Römerchristen gerichtet. Und doch können wir so viel lernen für unser Leben. Und genauso ist es mit dem Buch der Offenbarung. Das ist gerichtet an jene Christen damals. Die Zeit war höchst dringlich. Und diese Dinge, die darin geschrieben sind, betrifft jene Christen. Aber wir, die wir später leben, für uns ist von großer Bedeutung, weil wir die Parallelen ziehen. Und wir leben nämlich in einer gleichen Welt. Und der Feind ist auch der gleiche. Siebenmal steht, wer überwindet. Bei Ephesus, wer überwindet. Bei Smyrna, wer überwindet. Und Pergamus, wer überwindet. Alle siebenmal wird ihnen verheißen, wer überwindet, der bekommt Dinge, die in Kapitel 21 stehen. Der bekommt Dinge vom neuen Jerusalem. In Kapitel 21 wird das Ziel vor Augen gestellt, das neue Jerusalem. Und wer überwindet, der wird das Ziel erreichen. Ich habe gesagt, siebenmal steht, wer überwindet. Nein, es steht achtmal. Denn in Kapitel 21, schauen Sie nach, in Kapitel 21, Vers 7, steht noch einmal, wer überwindet. Das ist sozusagen der Abschluss. Nachdem er in der Einleitung siebenmal gesagt hat, wer überwindet, sagt er zum Abschluss noch einmal, und wer überwindet, der wird was? Der wird dieses alles erben. Das heißt, wer überwindet, wird das Ziel erreichen. Wer überwindet, wird dort im neuen Jerusalem sein und wird genießen und wird die Herrlichkeit haben. Das heißt, das Buch ist von höchster Wichtigkeit, aber es ist auch gleichzeitig von höchster Dringlichkeit für jene ersten Christen. Geschwister, das ist der Schlüssel zu dem Buch. Noch etwas. In Kapitel 1, Vers 19, sagt der Herr Jesus zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast. Schreibe, was du gesehen hast. Und was ist und was nach diesem im Begriffe ist zu geschehen. Was ist, das ist der gegenwärtige Zustand. In Kapitel 2 und 3 beschreibt der Herr Jesus über die Gegenwart jener Gemeinden von Ephesus und Pergamus und Smyrna und so weiter. Also von genau der, zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, gibt es eine ganz dringende Botschaft für jene Gemeinden. In dem Moment und nachher, ab Kapitel 4, wird berichtet, was nach diesem geschehen muss. Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe eine große Tür, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich zu mir reden gehört hatte, wie die Stimme einer Posaune, die sagte: Steig auf hierher und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das heißt also, ab Kapitel 4 kommt die eigentliche Botschaft von dem, was in Kürze geschehen muss. Er hatte gesagt, in Kürze, in Schnelligkeit, in Bälde müssen Dinge geschehen. Das heißt, wir erwarten, nachdem die Einleitung fertig ist, die Einleitung zu dem großen Drama, erwarten wir die Hauptbotschaft. Das ist eine Zukunftsbotschaft. Aber bitte nicht eine Botschaft für die ferne Zukunft, sondern eine Botschaft für die nahe Zukunft jener Christen. Aber wir können sehr, sehr viel lernen davon. Smyrna steht vor großem Leiden. Smyrna in Offenbarung Kapitel 2, Vers 9. Ich weiß um deine Werke, deine Bedrängnis, deine Armut und um die Lästerung von Seiten derer, die von sich sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht, fürchte nicht die Leiden, die auf dich zukommen. Siehe, der Teufel ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen. Ist das ferne Zukunft oder nahe Zukunft? Er ist daran, einige von euch ins Gefängnis zu werfen. Das ist doch nahe Zukunft. Der Ausdruck, er ist daran, er ist im Begriffe, das zu tun. Das heißt, in naher Zukunft kommen einige von Smyrna ins Gefängnis. Und nicht nur, um ein bisschen im Gefängnis zu warten, bis sie wieder frei werden. Nein, wenn man damals ins Gefängnis geworfen wurde, dann waren das die Tage vor der Hinrichtung. Die werden ins Gefängnis geworfen für 10 Tage, um dann hingerichtet zu werden. Das ist die Drangsal. Und deshalb sagt er ihnen, seid treu bis, nicht bis ihr wieder frei werdet, sondern seid treu bis zum Tod. Das heißt, die haben den Tod zu erwarten, diese Leute in Smyrna. Das steht ihnen bevor. Und dann in Philadelphia, denen steht auch etwas bevor. In Philadelphia, Kapitel 3, Vers 10, weil du das Wort meiner Ausdauer bewahrtest, werde ich dich auch bewahren, vor der Stunde der Prüfung, die über das ganze Weltreich kommt, um zu prüfen die, die auf der Erde wohnen. Es kommt eine Stunde der Prüfung über das ganze Weltreich, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Jetzt weiß ich nicht, welche Übersetzung Sie haben, aber wenn Sie eine Elberfelder Übersetzung haben, dann lesen Sie mal hier die Fußnote. Das Griechische heißt hier, vor der Stunde, die im Begriffe ist, über das ganze Weltreich zu kommen. Ich denke, die Elberfelder hat hier eine Fußnote. Im Begriffe zu kommen. Was heißt das? Ist das ferne Zukunft? Wenn das von Smyrna nicht ferne Zukunft war, dann ist das von Philadelphia auch nicht ferne Zukunft. Das ist nahe Zukunft. Genauso wie die Smyrna, die 10 Tage ins Gefängnis kommen werden, so kommt auf Philadelphia etwas zu, aber der Herr wird sie bewahren. Und es kommt nicht nur auf Philadelphia zu, es kommt eine Stunde über das gesamte Weltreich, und das Weltreich war das Imperium. Das gesamte Imperium, da sollte es eine Prüfungsstunde geben in nächster Zukunft, die so schrecklich ist, dass sie vorbereitet werden müssen. Aber der Herr wird sie bewahren vor dieser Stunde der Prüfung, die über das ganze Weltreich zu kommen im Begriffe ist, um die zu prüfen, die auf der Erde wohnen. Nun, wenn wir die Geschichte kennen, wissen wir, was das war. Was das für eine Prüfungsstunde war. Sie können es ahnen. Wir erwarten, dass die beschriebenen Dinge kurz nach der Abfassung dieses Briefes geschehen oder zu geschehen beginnen. Nur ein kleiner Teil des Briefes bezieht sich auf ferne Zukunft. Also wir müssen die Erfüllung eines Großteils der Ereignisse in naher Zukunft suchen. Die nächste Frage ist ja, wann wurde denn der Brief geschrieben? Da gibt es zwei Auffassungen, die einen sagen früh und die anderen sagen spät. Die einen sagen in den 60er Jahren, die anderen sagen in den 90er Jahren. Im 20. Jahrhundert haben die meisten Theologen gesagt in den 90er Jahren, im 19. Jahrhundert haben die meisten Theologen gesagt in den 60er Jahren. Je nachdem, welchen Theologen man liest, bekommt man so eine Antwort. Nun, über diese Frage werden wir morgen noch ein bisschen, einleitend was erklären. Wie Sie gemerkt haben, vertrete ich die Frühdatierung, das heißt, ich vertrete die Meinung, dass die Offenbarung in den 60er Jahren geschrieben wurde. Und ich meine, dass man das auch belegen kann, aber das möchte ich nicht mehr heute. Warum machen wir das jetzt? Weil es uns um den Schlüssel geht. Wir müssen zuerst mal wissen, wann der Brief geschrieben ist. Nur so können wir verstehen, was steht denn jenen Christen unmittelbar bevor? Was ist denn das für eine Zeit, die über das ganze Weltreich kommt? Nur so können wir weiterkommen. Es geht mir nicht darum, dass Sie meine Meinung bekommen. Das ist mir überhaupt egal. Vielleicht habe ich in einem Jahr wieder eine andere Meinung, dann sind Sie schon wieder zu spät dran. Ja? Wichtiger ist, dass Sie von Ihrem Studium her das verstehen, was der Text sagt. Und dass Sie eine gefestigte Meinung bekommen oder gefestigt werden in dem, was wirklich da steht. Und dass Sie nicht etwas in den Text hineinlesen, was nicht im Text steht. Darum geht es mir. Das ist viel wichtiger. Dann haben wir nämlich eine Festigkeit, die wir aus der Schrift bekommen und nicht, weil ein Prediger das so gesagt hat. Verstehen Sie mich? Aber wir müssen jetzt hier schließen. Wir werden morgen hier fortsetzen. Ich weiß, es ist unbefriedigend, ich schicke Sie mit Fragen nach Hause, aber Sie können weiterdenken. Und morgen arbeiten wir gemeinsam weiter in dieser Sache. Dann wollen wir jetzt hier aufstehen und beten.